Die schönsten Geschichten, die ich so als Pastor erlebe und auch schon vorher als Jugendpastor, sind Veränderungsgeschichten. Geschichten, wenn Menschen sich auf den Weg machen und sich verändern hin zum Positiven. Dass sie irgendwie aufblühen, dass sie Gaben entdecken, dass sie sich selbst entdecken und auf einmal andere Menschen damit auch begeistern. Es ist einfach faszinierend zu sehen, wenn, ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte in meiner ersten Gemeinde, wenn da so ein 17-jähriges Mädel auf einmal ihre Gaben und Fähigkeiten entdeckt und die Leitung einer Kindergruppe übernimmt und dabei über sich selbst hinaus wächst und dabei die ganze Zeit strahlt. Und dann denkt man sich so als begleitender Jugendpastor, cool, das macht Spaß, das ist richtig toll, wie Menschen dann auf den Weg gehen und sich verändern. Das führt mich zu der Frage, können sich Menschen eigentlich so wirklich verändern? Und wenn ja, was braucht es dazu, dass sich Menschen verändern? Also, um das gleich vorwegzunehmen, wir sprechen hier jetzt nicht davon, dass wir aus einer Giraffe einen Pinguin machen. Über solche Veränderungen reden wir nicht. Das ist sinnbefreit. Ja, also wenn du 1,90 Meter groß bist und du willst dich verändern auf 1,70 Meter, das ist keine Veränderung. Das ist Unsinn. Es geht mir mehr darum, was steckt in einem und was braucht es, dass das auf die Piste kommt, um dann ein Impact, wie man so schön sagt heute, bei anderen Menschen hat, also etwas bei anderen Menschen auch bewegt. Und um die Antwort gleich vorwegzunehmen, ja, ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube, dass Menschen sich verändern können. Das ist meine Hypothese und die werden wir mal versuchen zu belegen in der Predigt, auch theologisch. Und dazu habe ich mir eine Geschichte ausgesucht, an der man das sehr schön verfolgen kann. Das ist die Geschichte der jungen Gemeinde und insbesondere die Geschichte des Petrus, des Jüngers Jesu. Und das schauen wir uns an, wie es angefangen hat und gehen dann so in 4 kleinen Punkten durch und schauen mal, was das mit uns zu tun hat. Denn die Reihe heißt ja immer noch, in der wir sind, der Heilige Geist und du. Und wir schauen uns dann aber immer eine biblische Person aus der Apostelgeschichte an. Also, was ist die Ausgangssituation der jungen kleinen Schar an Menschen, die Jesus gefolgt sind? Nun, nachdem Jesus auferstanden ist, läuft Jesus mit ihnen noch einige Tage durch die Gegend, erzählt ihnen eine Menge und dann kommt der berühmte Tag X, den wir vor einigen Wochen gefeiert haben, wo Jesus nämlich auf einmal aus ihrer Mitte verschwindet. Nach diesen Worten, so heißt es in Apostelgeschichte 1 ab Vers 9, nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich 2 weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem, nur etwa einen Sabbatweg entfernt. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk ihres Hauses, wo sie von nun an immer wieder zusammenkamen. Der erste Punkt, der heißt verborgen. Verborgen. Nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und weg war, findet die ganze Veranstaltung der jungen Jesus-Gemeinde im Verborgenen statt. Er ist nicht mehr da. Und die Gemeinde ist gefühlt für die Umwelt auch nicht mehr da. Sie ist nicht sichtbar. Sie ist in einem Obergemach und findet nicht statt. Zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Es gibt keine öffentliche Verkündigung. Es gibt keine Wunder. Es gibt keine Diakonie. Das Einzige, was es gibt, ist, dass sie sich für sich selbst sammeln. Ja, das Maximale, was da zustande kommt, sind so ungefähr 120 Leute. Aber sie haben überhaupt keinen Wirkungskreis. Dem gegenüber steht natürlich auch das Jesuswort. Es ist ein Auftrag, dass sie in Jerusalem bleiben sollen erst einmal und auch warten sollen. Sie sollen warten. In Jerusalem bleiben, nichts tun. Und natürlich ist da, glaube ich, auch eine Emotion drin, auch wenn wir sie vielleicht nicht so direkt lesen. Aber wenn man mal einmal um die Ecke denkt, was macht das denn, wenn man jemanden verabschiedet? Und wenn man den Eindruck hat, man verabschiedet ihn auch auf Dauer. Jeder, der schon mal jemanden am Bahnhof verabschiedet hat, um den kleinsten Schmerz des Abschiedes zu nehmen, der weiß, was das bedeutet. Das tut weh. Da ist auch eine Trauer. Und wenn man jetzt weiß, Jesus ist überhaupt nicht mehr greifbar, mit dem haben sie 3 Jahre intensivste Gemeinschaft verbracht und jetzt ist er weg. Das wird die Jünger jetzt nicht unbedingt glücklich gemacht haben. Die werden auch nicht vor Freudenschreien durch die Gegend gelaufen sein. Die werden auch nicht gestrotzt haben vor Kraft und vor Tatendrang. Und vielleicht ist das Wort Jesu deshalb auch so wichtig zu sagen, wartet. Denn in eurer Verfassung, in der ihr seid, was wollt ihr denn tun? Was soll denn da irgendetwas bewegen in eurer Depression, in der ihr jetzt seid, wenn ich weg bin? Wir kennen solche Zeiten, wahrscheinlich alle, in der man irgendwann mal vielleicht auch mal einen Auftrag Jesu wahrgenommen hat, geht hin in alle Welt. Aber irgendwie geht es nicht weiter, weil vielleicht der Mut fehlt, die Kraft fehlt, weil da vielleicht Menschen sind, die irgendwie einen behindern und es mehr oder minder verbieten, weiterzugehen. Vielleicht ist da auch einfach Angst oder eine Leere, eine Abschiedsleere. Und dann heißt es warten. Aber das Warten fällt uns so schwer, gerade in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo es immer weitergeht. Ja, ich zitiere Oliver Kahn. Immer weiter, immer weiter. Das ist ja nicht nur ein blödsinniges Zitat von einem Fußballer, sondern das ist der Drive, das ist der Kern dieser Gesellschaft. Es muss immer weitergehen, immer weiter, und zwar jetzt, sofort, mit Ehrgeiz, mit Power. Aber was machst du, wenn du keine Power mehr hast, wenn du keine Energie mehr hast, wenn die Leere dich übermannt? Warten ist etwas, was überhaupt nicht in unsere Zeit gehört. Demgegenüber stehen die ganzen biblischen Geschichten des Wartens. Wie so ein Kontrapunkt. Das sind Menschen, die warten manchmal 40 Jahre auf ihren Einsatz. Unvorstellbar für uns, so lange zu warten. Jesus wartet 30 Jahre auf seinen großen Einsatz. Da fragt man sich auch, was ist denn das für Gottes Plan? Das könnte man doch viel effektiver gestalten. Wir sind eine effektive, eine effiziente Gesellschaft. Man hätte doch Jesus auch fertig ausgebildet, mit 30 auf die Erde schicken können, 3 Jahre wirken, Ende Gelände. Nein, 30 Jahre wartet er und lebt. Spannend, ne? Die Jünger müssen auch warten. Im Obergemach. Und damit zurechtkommen, dass sie eine gewisse Leere mit Sicherheit in sich empfunden haben. Und somit findet alles gerade im Verborgenen statt. Aber dabei bleibt es nicht. Und auch alle anderen Geschichten der Bibel bleiben in der Regel nicht dabei. Sondern es geht dann doch irgendwann weiter, aber vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das manchmal denken. Denn jetzt kommt es zum nächsten, zum Erleben. zum Erleben. Ich lese aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Jetzt passiert es. Die Abschiedslehre wird gefüllt mit dem Heiligen Geist, mit der unfassbaren Präsenz Gottes. Und der Text ist voll von Superlativen. Das ganze Haus, Erfüllung. Ein Rauschen, da ist Emotion dahinter. Auf einmal kommt Leben in die Verborgenheit, es kommt Leben in die Bude und es hält sie nichts mehr. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt, sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab und sie gingen dabei hinaus. Das ist ein Text voller Emotion, das ist ein Text voller Energie, in einer Situation, in der sie alle irgendwie energielos sind. Das ist gefühlt wie so eine Taschenlampe, die Batterien bekommt. Ich habe in der Predigtvorbereitung mich an ein Beispiel erinnern müssen, was mir widerfahren ist in der Studienzeit. Wir hatten ja alle kein Geld und wir sind immer auf den letzten Tropfen Benzin im Auto gefahren, zu fünf zum Fußball. Und auf der Stadtautobahn von Marburg fing es an zu stottern, der Motor. Ja, die letzten Benzintropfen waren langsam aufgebraucht und wir haben uns dann noch gerade in die nächste Ausfahrt gerettet und sind mitten auf der Kreuzung stehen geblieben. Ohne Sprit läuft es nicht, das ist ganz klar. Und gerade hier, wo man Autos baut, sollte man das natürlich wissen. Und so war es mit den Jüngern auch. Ohne Sprit, ohne Füllung läuft nichts. Ohne Geist läuft nichts. Und jetzt auf einmal kommt der Geist Gottes in sie hinein. Sie werden gefüllt mit der Wahrheit, mit der Liebe, mit der umfassenden Präsenz Gottes. Und die macht ihnen Beine. Und die macht ihnen so sehr Beine, dass sie hinausgehen und erzählen. Und das ist unfassbar emotional. Etwas, was wir übrigens auch als Norddeutsche sehr schwer nachvollziehen. Wenn wir uns freuen, dann sieht das ja so aus. Ja, das ist, glaube ich, mehr gewesen. Ich glaube, es ist mehr als das Zucken im Mundwinkel, wenn man sich freut, norddeutsch freut. Das ist so krass gewesen, dass Leute um sie herum gedacht haben, die sind besoffen. So steht es im Text. Die haben getrunken. Die sind schon morgens um 9 haben die schon richtig einen sitzen. So hat das ausgesehen. Das muss irgendwie sie extrem in Bewegung gebracht haben. Und ich verwende diese Worte, diese Superlative auch sehr bewusst. Und hier kommen wir an einen Punkt, der total wichtig ist für Veränderung. Wann verändern sich Menschen? Menschen ändern sich nämlich nicht einfach so, weil sie irgendwie mittags die Idee gehabt haben, Mensch, so viel Fleisch, wie ich bisher gegessen habe, ist nicht gut, ab jetzt mache ich es anders. Also völlig emotionsbefreit. Das wird nicht funktionieren. Da kommt es höchstens, wir haben es bei Bibel und Brot gehabt, ne, am letzten Dienstag, da kommt es höchstens zu Bilanzfälschungen, aber nicht zu Änderungen. Dann laufe ich halt mit meinen 30 Kilo Rinderhack in einem Jurtebeutel nach Hause, weil ich sage, ich bin ja ein bisschen Bio unterwegs. Das ist aber keine Änderung. Das ist eine Bilanzfälschung. Was treibt Menschen zu Veränderung? Emotion. Das beste Beispiel ist das, wenn sich Menschen verlieben. Wie kann es sein, dass aus eingefleischten Barbecue-Liebhabern auf einmal Veganer werden? Das ist logisch nicht nachvollziehbar. Das ist nur erklärbar durch Liebe, weil der Partner Veganer ist. Liebe macht Beine. Liebe ist eine so mächtige Emotion, dass sie in der Lage ist, Menschen von Grund auf zu ändern und auch dabei zu bleiben. Ich würde sagen, die Beziehung zu meiner Frau hat mich verändert. Ich bin nicht mehr derselbe, der ich vor 10 Jahren war. Liebe hat die Macht, Menschen auf die Spur zu bringen. Und das ist eine Emotion. Ohne Emotion geht es nicht. Für uns Norddeutsche auch schwer nachvollziehbar, aber es ist so. Hat man auch in der Wissenschaft rausgefunden. Kann man ruhig mal googeln. Emotion ist für Veränderung wichtig. Und das Pfingstfest ist die pure Emotion. Das ist Erleben des Geistes Gottes. Und wie dieses Erlebnis des Geistes Gottes jemanden verändert, das erfahren wir am allerschönsten und am allerdeutlichsten an einer Person. Und das ist Petrus. Denn jetzt geht es weiter. In die Offenheit. Wir kommen vom Verborgenen in das Erleben des Geistes Gottes und aus dem Erleben des Geistes Gottes folgt jetzt die Offenheit. Petrus hält eine fulminante, sensationell starke Predigt, ist nachzulesen ab Vers 14 in Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Und die schlägt ein, da kommen wir gleich zu, aber in der Predigt gibt es ein ganz spannendes Wort. Ja, ihr wisst ja meine Vorliebe für so kleine Worte, die man schnell überliest. Ich habe mir den Text heute Morgen nochmal auf dem Fahrrad angehört, ich habe es gar nicht gehört, aber ich habe es gelesen und es steht in Vers 29. Da sagt nämlich der Petrus Folgendes. Ihr Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Mehr nicht. Ihr Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Wort, denn das Wort kann übrigens nicht nur offen heißen, sondern auch mutig. Ja, lasst mich mutig und offen sprechen. Die Botschaft, dass Jesus die Menschen liebt, sie rettet, ihnen Hoffnung gibt, ihnen Perspektive gibt, ihr Leben verändern möchte, das ist eine Botschaft, die findet nicht im Verborgenen statt, sondern die ist öffentlich. Jesus selbst sagt, als er verhört wird, bei Hannas in Johannes 18, Vers 20, ich habe stets öffentlich und vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkamen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gesagt. Die gute Nachricht, die beste Nachricht der Welt, ist eine Nachricht, die die Welt hören muss. Und sie findet im Offenen statt und nicht im Verborgenen. Und diese Offenheit und dieser Mut ist aber nicht etwas, was aus mir selbst herauskommt, was ich selber produzieren kann, für was ich selbst verantwortlich bin. Ja? So hat der Motto, naja, es gibt halt mutige Personen, es gibt nicht so mutige Personen. Ich bin halt eine nicht so mutige Person, deshalb lassen wir das bleiben mit dem Verkündigen in der Öffentlichkeit. Das stimmt nicht, denn der Mut und die Offenheit ist eine Frucht, eine Gabe des Heiligen Geistes, um die man beten kann. So heißt es in Apostelgeschichte 4, damals ist die Gemeinde noch sehr jung, gerade mal 2 Kapitel alt. Und damals haben sie auch schon Stress gehabt und fühlten sich auch selbst nach Pfingsten wieder etwas unsicher. Also haben sie sich versammelt und sie beten, Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Um den Mut und die Offenheit darf und kann ich beten. Und dann geht es nämlich weiter. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Es ist etwas, was der Heilige Geist schenkt, aber ich darf drum beten. Ich darf darum bitten, dass Gott das in mir macht. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. Ich zählte eher zu den Menschen in der Gemeinde in Oberhausen, die lieber ganz und gar im Kontext der Gemeinde aufgegangen sind. Und bitte nicht so sehr in die Öffentlichkeit. Ich wollte nicht so sehr, dass andere Menschen um mich herum wissen, dass ich Christ bin. Ich fühlte mich in meiner heimeligen Gemeinde schon ganz wohl und das war alles super. Aber dass ich jetzt irgendwie meinem Schulnachbarn von Jesus erzählt hatte, nee, er nicht, war eher schwierig. Und ich fühlte mich auch generell oft überfordert mit sowas wie Referaten und so. Öffentlich reden war nicht so meins. Und auch am Anfang meiner Ausbildung in Tabor als Pastor habe ich gesagt, ich möchte mal Seelsorger werden, aber mit dem Verkünden, das lassen wir lieber bleiben. Und hat Klaus Heidt, der ein oder andere kennt ihn noch, der hat hier auch schon mal Evangelisation gehalten, hat Klaus Heidt gesagt, das war mein Predigtdozent, Jens, ich bitte dich um eins, und da kommen wir schon fast in dieses Gebet rein, ne? Ich bitte dich um eins, lass dich auf die Predigtlehre, auf das Fach Homiletik ein. Es ist ein Fach hier in Tabor und ich bitte dich, dass du das ernst nimmst. Okay. Und dann hat Gott weiter an mir gearbeitet und ich habe in Tabor sehr, 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 sehr viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich habe Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht, wie er mein Leben wirklich verändert hat und mich wirklich erfüllt hat. Und es gab dann einen Punkt, der war hier in Wolfsburg, ungefähr vor 5 Jahren, wo ich am 1. Mai bei dem großen Jugendallianz-Gottesdienst im Allerpark predigen durfte. Ich bin ungefähr 1,5 Stunden vorher da gewesen, vor lauter Nervosität, und habe sinniert auf der Promenade des Allersees. Und habe überlegt, wo komme ich her? Und ich komme aus einer völligen Verängstigung als 18-, 19-Jähriger. Und ich stand damals, Anfang 30, an dieser Promenade und habe gedacht, Gott, was hast du eigentlich mit mir gemacht? Heute darf ich öffentlich in Wolfsburg vor aller Ohren erzählen und predigen, dass du die Menschen liebst. Das ist etwas, was mich zutiefst bewegt hat. Und nein, ich habe auch bis heute nicht immer den Mut. Noch heute Morgen hatte ich einen Predigtalbtraum im Bett, habe gedacht, das ist alles ganz furchtbar. Aber ich darf darum bitten und beten, dass Gott an meiner Seite ist und mich in der entsprechenden Situation mit Mut, Kraft, Freude, seinem Heiligen Geist erfüllt. Das ist mein Auftrag, darum zu beten. Und manchmal sagt Gott, warte. Aber es gibt dann auch die Phasen des Lebens, wo Gott sagt, geh, jetzt Attacke. Ich möchte dich an dieser Stelle an einem Punkt herausfordern und dir so 20 Sekunden Zeit geben, dieses Gebet vielleicht selber zu sprechen. Falls du mutlos bist, falls du Angst hast, das zu erzählen, was Gott an dir getan hat, dann bitte Gott doch jetzt, gerade jetzt, nicht nachher nach der Predigt, jetzt in der Predigt, Herr Jesus, schenk mir Mut, in der nächsten Woche offen und mutig von dir zu erzählen. 20 Sekunden. Es gibt dann nachher nochmal die Möglichkeit, falls man jetzt doch noch etwas gezögert hat. Es geht dann weiter. Nachdem Petrus da eine Predigt gehalten hat mit Hand und Fuß, da heißt es in 37, mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, ändert euer Leben, lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus. Viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. 3000. Das ist ja mein Traum, ne? Dass die Botschaft hier mal so einschlägt. Und es fängt an mit der Offenheit, dass wir offen verkünden. Und dann kommt es in den vierten Punkt, in die Bewegung. Menschen werden durch die Worte bewegt und fassen sich und schlagen sich an ihre Brust und sagen, was muss jetzt passieren? Wir wollen uns ändern. Wir haben es begriffen, es ist uns wie Schuppen von den Augen gefallen. Und sie fragen aus sich heraus nach Veränderung. Das finde ich das Allerfaszinierendste. Es ist eben nicht so, wie wir es oft machen, ne? Jetzt kommt, macht mal, tut mal, man ist immer so ein bisschen der Antreiber, vielleicht auch als Leiter, ja? Sondern die Menschen fragen aus sich heraus, was sollen wir jetzt tun? Diese Botschaft hat sie fundamental getroffen. Und das im Übrigen hat nicht der Petrus gemacht. Der Petrus war einfach nur der Verkündiger. Aber, dass es in das Herz geht, dass es dort auf einmal aufgeht, das ist natürlich das Wirken des Heiligen Geistes. Paulus macht das im 1. Korintherbrief deutlich in Kapitel 2. Da schreibt er, als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Das ist die Realität fast eines jeden Predigers, dass er zwischendurch mal vor Angst zittert. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Die Bewegung des Herzens macht der Heilige Geist. Das haben wir ja inzwischen auch schon in Punkt 2 erlebt. Es ist der Heilige Geist, der bewegt und das Erleben schenkt. Er ruft zu Veränderung, er motiviert zu Veränderung. Ich möchte dich bitten, nochmal darum bitten, bete doch darum, dass du mutig und offen wirst, damit Menschen bewegt werden. Denn wir merken schon ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein Kreislauf, ne? Durch die Bewegung kommen Menschen irgendwie in Kontakt mit Jesus. Und vielleicht ist es am Anfang bei ihnen auch so, dass sie erst mal im Verborgenen einiges begreifen müssen für sich. Ja? Dass sie selber irgendwie ihr Leben sortieren müssen. Daraus erfolgt wieder das Erleben und wieder die Offenheit und wieder, dass Menschen bewegt werden. Und so kommen durch diese Abfolge immer wieder Menschen neu zur Gemeinde, zur Hoffnung dazu. Und jetzt überlegt einmal, ihr sitzt hier in dieser Gemeinde, weil sich Menschen aus ihrer Verborgenheit haben bewegen lassen, in die Offenheit gegangen sind und ihr bewegt worden seid. Das hängt daran, dass es Menschen gab, die sich auf den Weg gemacht haben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Geist schafft Veränderung bei euch, bei den Menschen, die vor euch gelaufen sind, bei euren Vorgängern, die vor euch gegangen sind, und schafft auch Veränderung bei euren Nachfolgern, die euch folgen werden. Und vielleicht schafft er Veränderung erst dann, wenn ihr schon lange nicht mehr auf dieser Erde seid. Das ist ja auch manchmal so. Euer Auftrag für heute ist es, darum zu beten, dass Gott euch die Kraft und den Mut und die Offenheit schenkt, immer wieder diese Botschaft in Kraft, Mut und Offenheit zu verkünden. Amen.